Sie haben ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kiew, Sie haben viele Kontakte in die Ukraine. Sind die Leute tatsächlich so gelassen angesichts dieser Machtinszenierung auf russischer Seite?
Ich glaube, die Gelassenheit, die spricht ja schon Bände für das, was die Ukraine in den letzten Monaten durchgemacht hat. Man hat schlimme Dinge erlebt, die man sich nie hat vorstellen können. Und jetzt eben ist das eine neue Eskalationsstufe, die viele eigentlich schon erwartet haben. Man hat es vielleicht für einen späteren Zeitpunkt erwartet, aus russischer Sicht, spätestens dann, wenn möglicherweise mehr ukrainisches Territorium besetzt ist. Das jetzt ist aber auch sicherlich ein Eingeständnis Russlands, dass man militärisch weiter nicht kommt, außer das, was man jetzt hat. Und eben strategisch wieder nach den Verlusten im Kharkiv-Gebiet das Heft des Handelns an sich reißen will. Insofern erlebe ich jetzt bei den Gesprächen in Kiew Gelassenheit, ja, aber auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Fatalismus. Natürlich schwingt auch bei einigen die Angst mit, was eine nukleare Eskalation angeht. Der ukrainische Generalstab hat ja gestern Abend gesagt, dass der Einsatz taktischer Nuklearwaffen wahrscheinlich im Osten auf Kommandozentren oder ukrainische Truppenkonzentrationen jetzt sehr hoch ist. Und man eben nicht weiß, wie weit der Kreml noch geht.
Ja, das Argument aus der Ukraine, das sei ja egal, wie der Feind diese Gebiete betrachte, als Besatzung, als eigenes Gebiet, als Kampfzone. Es sei für die Ukraine ja ohnehin Ziel, den gesamten Osten des Landes inklusive der Krim zurückzuerobern. Dieses Argument der Ukraine blendet diese Drohungen Moskaus aus, aber sie haben schon so eine gewisse Befürchtung gespürt, dass der Krieg jetzt noch brutaler werden könnte. Haben Sie da konkrete Beispiele, also dass die Leute sagen, hoffentlich passiert nicht dieses oder jenes?
Ja, was viele erwarten, sind Luftschläge auf die Infrastruktur. Und das haben wir jetzt in den letzten Wochen vermehrt schon gehabt, eben seit der Rückeroberung des Kharkiv-Gebiets, dass Russland, so hat es auch Russland selbst erklärt, die Strategie geändert hat. Man würde jetzt eben zunehmend die Stromversorgung, die Wasserversorgung, Staudämme etc. ins Visier nehmen. Wir erinnern uns an die Anschläge in Kharkiv, wo stundenlang fast der ganze Oblast ohne Strom war. Die Angriffe auf die Staumauer in Kryvyi Rog, wo ein Teil der Innenstadt dann überschwemmt war. Und solche Ängste, die häufen sich jetzt eben. Das ist das, was Russland konventionell machen kann, um weiter zu eskalieren. Wir wissen, die ukrainische Luftabwehr wird immer besser, aber es fehlen eben noch die lang ersehnten westlichen Systeme. Gerade jetzt wurde erst das erste amerikanische NASAMS-System installiert. Das reicht aber noch lange nicht aus. Und der Winter kommt. Es wird jetzt also auch kalt, es wird ungemütlich. Und dann eben ohne Heizung und ohne Strom sein zu müssen, das ist für viele Leute nochmal eine schwierige Vorstellung, aber sehr, sehr wahrscheinlich.
Präsident Zelensky hat ja auch jüngst von Bundeskanzler Scholz nochmals Flugabwehrsysteme verlangt. Nun, diese Perspektive der Ukraine, die lässt sich natürlich gut nachvollziehen, aber Sie sind ja aktuell in Georgien. Georgien ist in einer ziemlichen Zwickmühle, finde ich. Das Land will ja eigentlich die konsequente Westintegration und zwar nach ukrainischem Vorbild, obwohl auch hier, also in Georgien, Russland schon Krieg geführt hat. Gleichzeitig kommen gerade sehr viele Russen auf der Flucht vor der Einberufung in die Armee nach Georgien. An zwei Tagen, so eine Quelle, seien das 20.000 Menschen gewesen. Wie blicken denn die Georgierinnen und Georgier auf diese aktuelle Situation?
Die Sympathie mit der Ukraine ist in Georgien unfassbar hoch. Also man sieht an fast jedem Balkon eine ukrainische Fahne, wenn man durch Tbilisi spazieren geht. Das merkt man eben, weil die Menschen in Georgien genau wissen, was die Menschen in der Ukraine gerade durchmachen. Und in Georgien dauerte ja der letzte Krieg 2008 genau 5 Tage. Und das ist eben kollektiv hängen geblieben. In der Ukraine reden wir jetzt schon von vielen, vielen Monaten. Aber eben auch die Tatsache, dass Georgien etwa 20% des eigenen Territoriums nicht mehr kontrollieren kann. Gleichsam erlebe ich eine georgische Politik, die äußerst vorsichtig ist. Man nimmt zwar teil beispielsweise an diesem Rammstein-Format, wo es um die militärische Unterstützung der Ukraine geht, aber liefert selbst keine Waffen an die Ukraine. Es war 2008 umgedreht. Damals hat die Ukraine Georgien auch militärisch unterstützt. Das ist jetzt eben nicht der Fall. Georgien unterstützt sich eben humanitär sehr, sehr stark. Man weiß aber auch von der Abhängigkeit von Russland. Man weiß von der eigenen prekären Lage, das kann jederzeit eskalieren, auch wenn ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass Russland Interesse hat, noch einen weiteren Kriegsschauplatz zu eröffnen. Und demzufolge ist die Regierung auch vorsichtig, was Sanktionen angeht, was Unterstützung der Ukraine angeht, jenseits des Humanitären. Und ja, Sie sagen es, Georgien ist eben auch ein sicherer Hafen für viele Menschen aus Russland. Das waren am Anfang des Krieges oftmals junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit ihrer ganzen Familie hierher gekommen sind und dann hier eben ihr Leben sich aufgebaut haben neu. Jetzt ist es anders. Jetzt sind es überwiegend Männer im wehrfähigen Alter, die sehr, sehr hektisch hier über die Grenze kommen. Es gibt ja nur einen Grenzübergang zwischen Georgien und Russland, wo sich dann eben auf zig Kilometer des Staus die Leute 2 Tage lang dort stehen. Russland auch Schützenpanzer in Stellung gebracht hat, falls es Versuche gibt, illegale Grenzdurchbrüche zu machen. Also wir wissen nicht, wie lange die Lage da noch so kontrollierbar ist, wenn es so weitergeht mit der Massenmobilisierung in Russland oder ob irgendwann Russland nicht selbst die Grenze möglicherweise schließt. Und hier im Stadtbild in Georgien sieht man eben sehr stark Neuankömmlinge aus dem Nachbarland, die sich jetzt erstmal neu orientieren, sich eine SIM-Karte besorgen oder dann eben McDonald's bevölkern, um dort die Handys zu laden. Am Mietmarkt merkt man es und natürlich auch bei der Stimmung der Leute fürchte ich, dass das irgendwann noch mal kippt. Je mehr Leute aus Russland kommen, die georgische Regierung sagt auch nicht offen, wie viele hier sind, weil eben die eigene Stimmungslage noch da ist und weil man auch merkt, dass beispielsweise die Mietwohnungen unfassbar teuer geworden sind und das sorgt natürlich auch für Verwerfungen hier in Georgien.
Aber Sie haben es auch eben angesprochen, Russland wird wohl keine zweite Front noch aufmachen wollen, denn die Schwierigkeiten beim militärischen Vormarsch Russlands in der Ukraine, die jüngsten Rückschläge, die Effektivität der Ukraine im Krieg gegen die russische Armee, das alles hat ja auch das Drohpotenzial Russlands stark gemindert. Vermutlich kommt ja daher auch diese Drohung mit Nuklearwaffen. Wie hat sich denn dadurch in Georgien, wo Sie gerade sind, der Blick auf den Nachbarn verändert?
Der Nachbar wird vielleicht von einigen nicht mehr als so bedrohlich wahrgenommen, weil es ja 2008 so war, dass allein die konventionelle Übermacht Russlands dafür gesorgt hat, dass die georgische Armee, auch wenn sie auf NATO-Standards größtenteils reformiert war, nicht in der Lage war, dem lange standzuhalten. Ich erlebe jetzt aber nicht in Georgien eine Stimmungslage, die sagt, wir nutzen jetzt diesen Moment, um uns das besetzte Territorium militärisch zurückzuholen. Das ist nicht im Interesse Georgiens, also einen erneuten Krieg. Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich gesellschaftlicher Konsens, dass man auf eine friedliche Wiedervereinigung hofft. Dazu müssen die Voraussetzungen stimmen. Die müssen natürlich zuallererst im Kreml stimmen. Darauf hofft man, aber man weiß auch, nichts ist in der Historie unmöglich. Die deutsche Wiedervereinigung, um das mal so zu vergleichen, haben wir auch alle nicht für möglich gehalten. Und dann war es irgendwann möglich. Und so erlebe ich auch in Georgien eher den Kurs des Wandels durch Annäherung, aber eben nicht jetzt auf militärische Stärke zu setzen, bloß weil Russland jetzt auf einmal gezeigt hat, dass sie konventionell doch nicht so stark sind, wie alle vermutet haben.